Deutschlandfunk, kontrovers.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen hier bei Kontrovers, unserer Diskussionssendung. Fast jeden Tag gibt es neue Negativmeldungen zur Lage der deutschen Wirtschaft. Schwaches Wachstum, Fachkräftemangel, zu viel an Bürokratie. In vielen internationalen Vergleichen schneidet der Standort Deutschland inzwischen immer schlechter ab. Die FDP macht sich in dieser Lage nun stark für eine sogenannte Wirtschaftswende und die Partei hat das am Wochenende auf ihrem Parteitag auch noch einmal bekräftigt. Sie will auf mehreren Feldern in der Wirtschaftspolitik einen Kurswechsel. Zum Beispiel soll die Rente mit 63 wegfallen. Das Bürgergeld soll mit stärkeren Sanktionen belegt werden. Und für Unternehmen soll es bessere Abschreibungsmöglichkeiten geben. Das sind nur drei von mehreren Punkten in diesem Papier. Die FDP sagt, mit solchen Maßnahmen könnte man Deutschland wieder fit für die Zukunft machen. Und nur so könne Deutschland auch die vielen anstehenden Aufgaben lösen. Viele Fragen bleiben aber offen. Was würde ein solcher Kurswechsel tatsächlich bringen? Den Unternehmen in Deutschland und auch den Bürgerinnen und Bürgern? Setzen die Pläne an den richtigen Punkten an? Wer oder was ist eigentlich verantwortlich für die aktuellen Zustände? Und könnte es sein, dass es ganz andere Ursachen für die wirtschaftliche Misere gibt? Darüber können wir heute mit diesen Gästen diskutieren. Jens Teutrine von der FDP ist mit dabei. Er sitzt für seine Partei im Ausschuss für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Teutrine.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch. Sven-Christian Kindler kann ich begrüßen. Er ist Mitglied im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen und haushaltspolitischer Sprecher der Grünen. Schönen guten Morgen, Herr Kindler.
Schönen guten Morgen, Herr Armbruster.
Und ebenfalls in dieser Runde begrüße ich Julia Klöckner von der CDU. Sie ist wirtschaftspolitische Sprecherin der Union und wir versuchen gerade noch die Leitung zu ihr aufzubauen. Das wird allerdings mit Sicherheit in den nächsten Minuten passieren. Gerne wollen wir natürlich wie an jedem Montagmorgen auch mit allen diskutieren, die uns gerade zuhören. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns einfach an und reden Sie mit. Die Telefonnummer ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und einige von Ihnen haben uns heute Morgen auch schon angerufen, das hören wir uns an.
Berger aus Frankfurt. Ja, wir brauchen eine Wirtschaftswende und zwar nicht auf Kosten der Wirtschaft, sondern die Schuldenbremse muss in irgendeiner Weise verändert werden und es muss investiert werden. Wir müssen unterstützt werden, also in der Wirtschaft. So, liebe FDP, geht das nicht mit der Klientelpolitik, die Sie da machen.
Christoph Schneck aus Bad Berka in Thüringen hier. Ich möchte einbringen, dass vielleicht ein Wirtschaftswachstum gar nicht mehr Ziel sein kann, da weltweit betrachtet der Anstieg des CO2-Ausstoßes und das Wirtschaftswachstum parallel verlaufen weiterhin und wir uns aus klimatischen Gesichtspunkten ein weiteres Wachstum gar nicht leisten können. Vielleicht sollte das Bestreben bei einem Wirtschaftswandel darauf hinzielen, mit keinem Wachstum oder Schrumpfung trotzdem ein gutes Leben für viele Menschen zu ermöglichen und dass auf diese Weise vielleicht auch der Klimaschutz endlich vorankommt.
Ja, die brauchen wir. Vielleicht sollten wir uns Polen als Vorbild nehmen und auf alle Fälle schauen, dass dort günstige Energie durch Kernkrafttechnologie hergestellt wird. Günstige Energie bedeutet weltweit überall Wohlstand.
Schönen guten Morgen, hier ist Ludwig aus Friedberg. Eine Wirtschaftswende ist etwas, was sich aus der Entwicklung, aus der gesellschaftlichen oder Weltentwicklung automatisch ergibt. Das brauchen wir nicht jetzt, das brauchen wir immer. Und diese Wirtschaftswende, die ist katastrophal im bisherigen Ablauf. Und das liegt nicht nur an der Ampel, das sind alle Regierungsparteien bisher intensiv mit eingeschlossen worden.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Brauchen wir eine Wirtschaftswende? Was für eine Frage. Wir sind Letzter und in unserem Staat werden die Wohltaten aus vollen Händen verteilt. Und Arbeit lohnt sich nicht mehr. und die Wirtschaft wandert ab. Was haben wir denn für eine Regierung? Die Linken meinen, man kann die Gelddruckmaschine anschmeißen und dann wird es schon gehen. Das wird sich bitter rächen, wenn es so weitergeht.
Soweit also einige Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen zur Frage nach der Wirtschaftswende. Wir wollen einige dieser Punkte aufgreifen in den kommenden Minuten. Zunächst aber mal an Jens Teutrine von der FDP die Frage, wie schnell muss es denn jetzt eigentlich gehen mit dieser Wirtschaftswende?
Ja, wenn sowohl der Bundeswirtschaftsminister als der Bundesfinanzminister feststellen, dass das Wirtschaftswachstum nicht ausreichend ist, und Wirtschaftswachstum ist ja kein Selbstzweck, da geht es ja auch darum, das Vorankommen durch eigene Leistung besser zu ermöglichen, Aufstiegschancen zu ermöglichen, auch die Finanzierung des Sozialstaates sicherzustellen. Da muss man vom Reden ins Handeln noch mehr kommen. Wir haben Maßnahmen natürlich auch in dieser Bundesregierung ergriffen. Sie reichen aber nicht aus, wenn man sich die blanken Zahlen anguckt. Und deswegen braucht es zeitnah weitere und ausgiebige Maßnahmen, damit wir wieder mehr Wachstum haben, weil wir auch so dann die ökologischen und sozialen Ziele besser erreichen können. Also möglichst zeitnah, um auf Ihre Frage zu antworten.
Und zeitnah heißt auch möglichst noch innerhalb dieser innerhalb dieser Legislaturperiode, also auch noch innerhalb dieser Ampelkoalition.
Wir präferieren bis zur Sommerpause ein Maßnahmenpaket zu beschließen. Das sollte das Ziel sein, gemeinsam auch mit dem Bundeshaushalt in Einklang zu bringen. Ich will gar nicht so lange warten bis zur nächsten Bundestagswahl, sondern ich will früher ins Handeln kommen.
Gut, Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen. Trifft die FDP da den richtigen Punkt?
Wir reden ja in der Bundesregierung und in der Koalition darüber, wie wir auch eine kluge und ökonomisch zukunftsfähige Wirtschaftspolitik machen. Und darüber verhandeln wir natürlich auch. Und natürlich haben alle drei Parteien da unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Punkte, die sie einbringen. Das ist auch legitim, das ist auch normal in der Demokratie so. Und deswegen ist es richtig, dass wir darüber reden, wie wir auch jetzt die großen Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik angehen können. Die Hörerinnen und Hörer haben das ja auch gesagt, einer der großen Herausforderungen für eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik, nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft, ist natürlich die Klimakrise. Also wir gefährden einfach unseren Wohlstand, weil wir unsere Lebensgrundlagen massiv weltweit zerstören, gerade auch die großen Industrienationen. Und da müssen wir noch mehr machen, als wir bisher gemacht haben. Da hat die Ampelregierung, insbesondere auch die Grünen, jetzt schon sehr viel erreicht in dieser Regierung, aber das muss weitergehen. Gleichzeitig hat eine andere Hörerin auch gesagt, dass natürlich die Frage ist, wie können wir einfach Investitionen vor allen Dingen natürlich auch finanzieren, öffentliche Investitionen. Wir haben ein großes Investitionsdefizit, das haben wir angepackt nach 16 Jahren Stillstand auf der Regierung der CDU. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir langfristig Finanzierungsbedingungen brauchen für Unternehmen, für Kommunen, für unsere Wirtschaft, damit wir mehr öffentlich wie privat investieren können. Und das geht aus unserer Sicht nicht mit der starren Schuldenbremse, so wie sie jetzt auch ist. Darüber reden wir auch. Also wie man eine Reform der Schuldenbremse erreichen kann, wäre, glaube ich, extrem wichtig angesichts der Notwendigkeiten, einen so großen Umbau unserer Wirtschaft auch zu finanzieren. Nämlich, das ist ja die größte industrielle Revolution, die wir haben seit dem 19. Jahrhundert, wie wir klimaneutral werden. Und da müssen wir deutlich besser und deutlich mehr auch finanzieren.
Thema Schuldenbremse, da sind wir natürlich direkt beim Lieblingsthema, nicht nur der FDP, sondern auch der CDU. Und jetzt begrüße ich Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Hallo. Sprecherin der Union. Vorhin hat es noch nicht geklappt. Guten Morgen, Frau Klöckner.
Genau, wir sind geswitcht aufs Telefon. Jetzt klappt es besser. Guten Morgen.
Guten Morgen, aber die Leitung ist tatsächlich sehr gut. Frau Klöckner, die Frage an Sie. Ist die Union für diesen Kurswechsel zu haben?
Also uns auch nochmal, wenn ich das auch einordnen darf, wie meine zwei Vorredner, Stichwort Wirtschaft. Unsere Wirtschaft schmiert gerade richtig ab und das liegt nicht an den Unternehmen, sondern an den Rahmenbedingungen. Wir sind jetzt Schlusslicht bei den G7-Industriestaaten. Und wir waren die Lokomotive, jetzt sind wir Schlusslicht. Und da müssen wir natürlich sehr klar sagen, da hat man nicht Zeit. Also der FDP-Kollege sagte gerade, vom Reden ins Handeln kommen. Man hat den Eindruck, die FDP bereitet sich gerade auf eine Regierungsübernahme vor. Sie ist aber in der Regierung. Und deshalb sage ich sehr klar, es gibt Maßnahmen, die man sofort ergreifen kann. Wir haben als Unionsfraktion schon im vergangenen Jahr auf die Daten, die ein Wirtschaftsabsacken oder ein Sinken unserer Leistung prognostiziert haben, hingewiesen und haben klar gesagt, wir brauchen ein Sofortprogramm Wirtschaft. Und deshalb ist es jetzt so notwendig, dass man nicht länger redet, sondern man muss es jetzt einfach machen. Und zu glauben, dass mit einem Schleifen der Schuldenbremse alles dann geregelt werden würde, das ist falsch. Wir haben so einen großen Bundeshaushalt wie noch nie zuvor. Schulden sind nach wie vor möglich. Wichtig ist doch jetzt, dass man Prioritäten setzt. Ohne Wirtschaftswachstum wird es auch keine Transformation geben. Zumindest keine positive.
Und ich habe um 10.18 Uhr hier schon den ersten Anrufer in der Leitung. Andreas Mayer hat uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Mayer.
Guten Morgen, Herr Armbruster.
Herr Mayer, bitte, was ist Ihr Punkt?
Also mein Punkt ist, sind einige, die habe ich ja schon in der E-Mail geschrieben. Also zum einen sollte, man will ja immer, die Leute, das größte Problem ist ja, dass die Firmen Fachkräfte suchen. Das ist ja jetzt auch letztens in der Presse wieder groß aufgekommen. So, Arbeitskräfte allein kann man schon dadurch finden, beziehungsweise zu mehr arbeiten, wenn man circa die 800.000 Bürgergeldempfängern den Freibetrag auf Erwerbseinkommen erhöht. Ich meine, es lohnt sich für keinen Bürgergeldempfänger mehr als 1.500 Euro brutto zu verdienen, weil alles, was er mehr verdient, wird voll angerechnet. Und dann ist ja noch, die FDP will ja jetzt zum Beispiel wieder die Steuersenkung machen. Das bringt aber den Geringverdiener nichts, weil die kaum Steuern bezahlen.
Mhm. Herr Mayer.
Von daher wäre... Ja.
Ja, das sind ja schon zwei sehr große Punkte, die würde ich einfach direkt mal rausgreifen. Was Sie angesprochen haben, ist die Bürgergeldempfänger, die sozusagen hinzuverdienen möchten, dass deren Hinzuverdienstmöglichkeiten erweitert werden, dass sich das Hinzuverdienen sozusagen wieder lohnt, dass diese Grenzen angehoben werden. Da habe ich Sie, glaube ich, richtig verstanden in diesem, genau, bei dieser Idee. Gebe ich direkt weiter an Herrn Teutrine von der FDP. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich möchte diese Frage mit den Anmerkungen von Frau Klöckner verbinden. Sie hat ja auch, war mal Teil einer Bundesregierung, sogar als Ministerin. Und es gibt internationale Rankings, wie Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit steht. Vor 10 Jahren waren wir noch bei Platz 6, jetzt sind wir bei Platz 22. Das ist nicht nur in den letzten 2 Jahren der Abstieg geschehen, sondern immer weiter kontinuierlich, auch schon bei der Vorgängerregierung. Das gehört zur Analyse dazu. Die Zinssituation und das billige Gas aus Russland haben dazu geführt, dass der Prozess verlangsamt wurde. Diese beiden Faktoren sind weg und deswegen geht es um Wettbewerbsfähigkeit und um die Standortfaktoren, Bürokratie, Steuerbelastung, aber auch Arbeits- und Fachkräftemangel. Und dann sind wir bei den Vorschlägen, die gerade von den Hörern, Herrn Mayer, eingebracht wurde. Meine Partei hat beim Bundesparteitag erneut beschlossen, dass wir die sogenannten Zuverdienstregeln anpassen wollen, weil es gibt Situationen, wo Menschen sich Stück für Stück versuchen, aus dem Sozialstaat herauszuarbeiten. Nehmen wir die vierköpfige Familie in München. Für die macht es keinen Unterschied, ob sie 3.000 Euro brutto oder 5.000 Euro brutto verdient durch eine Gehaltserhöhung, mehr Stunden, weil sie netto nach der Verrechnung mit den Sozialleistungen 36 Euro mehr in der Tasche hat. Meine Partei ist total offen, die Arbeitsanreize zu erhöhen im Sozialstaat. Wir haben selbst gesagt, eine Kindergrundsicherung, die bürokratiearm ist, kann nur kommen, wenn die Zuverdienstgrenzen angepasst werden. Für die Azubis haben wir das bereits gemacht. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, es ist richtig, die Anreize zu erhöhen. Es braucht aber auch bei der Frage des Bürgergelds nicht nur die Perspektive des Förderns, sondern auch des Forderns. 75% der Jobcenter-Mitarbeiter sagen, die Zusammenarbeit hat sich durch die Reduktion der Sanktionen verschlechtert. Und deswegen sagen wir, ja, es braucht auch bei Reformen beim Sozialstaat, um das Arbeitsangebot zu erhöhen. Und deswegen finde ich, ist das auch eine angemessene Debatte. Und ich freue mich, wenn die Koalitionspartner das dann auch aufnehmen. Und mein Ziel ist es, Frau Klöckner, in dieser Regierung zu handeln. Und deswegen machen wir ja diese Vorschläge auch.
Wenn ich da gleich drauf reagieren darf, Herr Teutrine. Sie sind ja schon, die Hälfte der Amtszeit ist ja schon mal rum, dieser Legislaturperiode. Und wir haben diese Problematik ja schon frühzeitig gesehen. Die Frage des Hörers auf Hinzuverdienstgrenze. Wir müssen es schaffen, dass man nicht im Bürgergeld verharrt, sondern in Arbeit, möglichst auch in Vollarbeit kommt, die sich dann auch lohnt. Wir haben Bürgergeldbezieher im Jahr 2024 5,5 Millionen und Erwerbsfähige sind davon 4 Millionen. Und schauen wir uns mal an, wenn wir nur 1 Million mehr in Arbeit hätten, dieser Bürgergeldempfänger, würde das zu einer Entlastung wegen Kosteneinsparung und Zahlungen auch von neuen Arbeitnehmern, würde es zu einer Entlastung von 30 Milliarden Euro pro Jahr mit sich bringen. Entschuldigung, für unseren Bundeshaushalt. Und am Ende ist ja Geld verdienen bzw. arbeiten mehr als nur Finanzen dann in der Tasche zu haben, sondern es hat ja auch eine gewisse Wertigkeit für den Sinn des Lebens, aber auch für die Familie, für die eigenen Kinder, auch denen man etwas vorlebt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie man vom Bürgergeldbezug ins Arbeiten, ins reguläre Arbeiten kommt. Wir haben auch einige, die Bürgergeld, die arbeiten, aber mit Bürgergeld auch aufstocken. Da müssen wir uns auch anschauen, was das für Arbeitsmodelle sind. Und deshalb meine ich, gehen wir als Union auch noch einen Schritt weiter, dass wir Anreize zum Arbeiten dahingehend brauchen, dass derjenige, der mehr Arbeit, also auch Überstunden macht, dass das steuerlich begünstigt ist. Denn am Ende, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass derjenige, der arbeitet, mehr leistet, sich auch mehr leisten kann. Und das hat etwas damit auch mit Fairness zu tun. Auch das ist soziale Fairness, dass wir diesen Blick auch darauf haben. Und dann war jetzt eben der Einwurf, Entschuldigung, des Hörers, dass diejenigen, die keine Steuern zahlen, dann auch nichts von einer Steuerentlastung hätten. Ja, das stimmt in dem Moment, aber wir haben ja verschiedene Instrumente, aber wir müssen auch an die denken, die vor allen Dingen den Karren ziehen und Steuern zahlen, die dann umgelegt werden, um den Sozialstaat auch zu finanzieren. Und wir müssen wirklich uns anschauen, wie zum Beispiel die Steuerquote auf Unternehmen ist in Deutschland. Wir liegen in Deutschland fast 10% höher als im EU-Durchschnitt. Und deshalb sagen wir sehr klar, wir müssen runter auf 25% bei der Unternehmensbesteuerung, damit wir wettbewerbsfähig bleiben und ordentliche Arbeitsplätze hier in Deutschland auch halten.
Frau Klöckner, da haben wir einige E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern. Ich lese nur mal zwei vor, die sind ganz interessant in diesem Zusammenhang. Einmal hat uns Otto Gebhardt geschrieben, er meint, der DAX rast von Höchststand zu Höchststand, die Konzerne erzielen Rekordgewinne, die Dividenden auf Aktien sind hoch wie nie zuvor, in manchen Konzernen werden astronomische Boni ausbezahlt. Vermutlich kommt jetzt das Argument, das habe alles mit Wirtschaft nichts zu tun. Womit denn dann? Meint Otto Gebhardt. Und dann noch diese E-Mail hier von Christa Tschech, die ich auch noch vorlesen möchte. Sie schreibt, nein zu einem Wirtschaftswachstum auf Kosten unserer Umwelt. Steuerliche Entlastung von Unternehmen auf Kosten der tatsächlich Armen in unserer Gesellschaft. Unverantwortlich, Ausrufezeichen. Gewinnmaximierung für die, die ohnehin schon mehr als genug haben. Nein. Also bei vielen Menschen gibt es ja den Eindruck, dass tatsächlich diese Kluft immer größer wird und dass einige Menschen und auch Unternehmen in diesem Land tatsächlich sehr profitieren von den steuerlichen Gegebenheiten, die wir haben.
Deswegen muss man ja auch die Wirtschaftspolitik anders gestalten.
Einen Augenblick, das habe ich gerade, Herr Kindler, gerade an Frau Klöckner gefragt. Ja. Sie sind gleich dran. Moment.
Ja, danke schön. Wir müssen natürlich unterscheiden. Wenn man die Schlagzeilen des DAX sieht, der Großkonzerne, die im Übrigen ihr großes Geschäft im Ausland machen. Also das sind ja, schauen wir uns mal die BASF an. Nur mal ein Beispiel. Die BASF investiert jetzt rund 10 Milliarden Euro in China für ein Werk, weil dort die Rahmenbedingungen einfach wettbewerbsfähiger sind. Am Standort Ludwigshafen gibt es monatlich einen Millionenbetrag an Defiziten. Also im Jahr zahlt dieser Standort über 1 Milliarde Euro an Defiziten. Deshalb kann der Standort hier in Deutschland nur gehalten werden, weil die Standorte zum Beispiel in China, in den USA sehr, sehr profitabel sind. Uns geht es aber doch darum, dass die Betriebe, die keine Konzerne sind, die nicht andere Standorte haben, die nicht verlagern können, also unser klassischer Mittelstand, der am meisten ausbildet, der diversifiziert ist, dass dieser Mittelstand, der nicht einfach abschließen und auswandern kann, dass der eine Chance an diesem Standort Deutschland hat und dass wir wettbewerbsfähig sind hier an diesem Standort. Und es bringt auch nichts mit der Subventionsspirale von Herrn Habeck. Das heißt, Probleme, die selber auch geschaffen worden sind, werden dann mit Subventionen wieder ausgebessert oder sollen ausgebessert werden. Geld hilft an dieser Stelle dann auch nichts. Also wir brauchen strukturelle Veränderungen und echte Reformen politischer Art. Und da haben wir ein Sofortprogramm vorgestellt. Vielleicht komme ich da nachher dann auch noch dazu.
Herr Kindler, jetzt habe ich Ihnen das Wort abgeschnitten.
Alles gut. Ich wollte einfach ein paar Punkte nochmal eingehen. Erstens, Frau Klöckner, im Bürgergeld arbeiten einfach sehr viele Menschen. Das haben Sie am Ende auch gesagt. Deswegen sollten wir mit den Zahlen sauber bleiben. Vor allem ein Großteil der Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger kann arbeiten und will auch arbeiten und arbeitet auch. Zum Beispiel, wenn sie aufstocken. So, und wir wollen eben die Verbindungen verbessern für Menschen im Bürgergeld. Zum Beispiel mit einer besseren Kinderbetreuung, weil wir auch viele Kinder und viele Familien im Bürgergeld haben, sodass sie dann auch mehr arbeiten können. Gleichzeitig haben wir extrem wenig Sanktionen im Bürgergeld, unter 1%. Also 99% der Menschen werden gar nicht sanktioniert im Bürgergeld, weil sie eine zumutbare Arbeit ablehnen. Also wir müssen, glaube ich, die Debatte auch versachlichen in dem Rahmen. Über Zuverdienstgrenzen können wir reden. Da waren wir Grünen immer für bereit. Aber wir haben es zum Beispiel geschafft, durch die Bürgergeldreform, die wir gemeinsam mit FDP und mit CDU gemeinsam beschlossen haben, einen großen Kompromiss zwischen Bundestag und Bundesrat, dass so wenig Menschen wie bisher noch nie von Arbeit in Sozialleistungen gewechselt sind. Letztes Jahr zeigen Zahlen des Bundesagentur für Arbeit. Und gleichzeitig müssen wir das soziokulturelle Existenzminimum sichern, weil es hier um Menschen geht, die ein Recht auf Teilhabe auch haben an der Gesellschaft. Zur Wirtschaftspolitik, finde ich, muss man klar konzernieren. Wir haben strukturelle Probleme in Deutschland. Das ist vor allen Dingen das große Investitionsdefizit, was wir haben, auch im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Das gehen wir mit Hochdruck an. Wir haben so hohe Investitionen im Bundeshaushalt wie noch nie. Wir haben einfach 16 Jahre auch Reformstau der CDU-Regierung, da wo sie auch Verantwortung getragen haben, Frau Klöckner, im Rahmen der Bundesregierung. Wir haben ein riesiges Fachkräfteproblem, das sagen wir Unternehmen, wenn ich mit denen rede, dass wir uns um die Fachkräfte kümmern müssen. Deswegen haben wir auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht, wogegen die Union ist. Wir haben eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts gemacht, wo wir dann machen müssen. Und bei Steuerpolitik will ich einfach nochmal sagen, es gibt viele Indizes vom IWF, vom World Economic Forum, von der Weltbank, die zeigen, dass Steuerpolitik einen sehr geringen Anteil hat bei der Frage der Standardfaktoren, Investitionen aber einen großen, und gleichzeitig sind die realen Steuersätze in Deutschland im internationalen Vergleich im Mittelfeld.
Herr Kindler, an dieser Stelle machen wir gleich weiter. Herr Kindler, Frau Klöckner, Herr Teutrine, kontrovers. Hier gibt es jetzt erstmal Deutschlandfunk Nachrichten um 10:30. Wir sprechen uns wieder in 5 Minuten. Und weiter geht es hier mit Kontrovers um 10.35 Uhr, 10:55. Schlusslicht Deutschland, brauchen wir eine Wirtschaftswende? Das ist unser Diskussionsthema noch für die kommende Stunde. Mit im Panel ist Julia Klöckner von der CDU. Sie ist die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union. Sven-Christian Kindler, Bündnis 90 Die Grünen, haushaltspolitischer Sprecher seiner Partei im Deutschen Bundestag. Und Jens Teutrine von der FDP. Er sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das hat auch Manfred Kirsch heute Morgen getan. Er schreibt uns: Der Bundesparteitag der FDP zeigt das ganze Ausmaß des Elends, mit dem die sogenannten Liberalen in die Wahlauseinandersetzung der kommenden Wochen gehen wollen. Immer wieder wurde die Notwendigkeit einer Wirtschaftswende beschworen und gemeint damit ist die Aushöhlung des Sozialstaates. Ja, wir brauchen eine Wirtschaftswende, aber nicht in dem neoliberalen Sinne, wie es jetzt die FDP gefordert hat, schreibt uns Manfred Kirsch. Dann haben wir doch diese E-Mail hier von Stefan Vogel. Brauchen wir eine Wirtschaftswende? Fragezeichen. Ich denke, wir brauchen vor allem eine Vision, wo wir hinwollen, und dann eine offene Debatte darüber, wie wir dahin kommen. Es geht mehr um Motivation als um Wirtschaftswende. Nicht in Legislaturperioden denken, sondern in mehreren Dekaden. Soweit also einige der Mails, die uns erreicht haben unter kontrovers@deutschlandfunk.de. Und gerne können Sie uns natürlich auch anrufen. Die Telefonnummer ist die 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und das hat unter anderem Herr Schlösser gemacht. Er ruft uns aus Eppstein an und ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Herr Schlösser.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich hatte zu diesem Thema schon in früheren Sendungen mal was gesagt und ich versuche es mal ganz zusammenzufassen auf 2 kurze, knappe Punkte. Der erste Punkt ist, die Wirtschaft in unserem Lande zu reparieren ist ganz einfach. Denn was ist in den letzten Jahren passiert? Analyse, Ursache, Maßnahme. Passiert ist, wir haben versucht, mit den Großen der Welt mitzuspielen. Das geht nicht. Wir haben in den ganz frühen Vergangenheit Made in Germany den Namen gefördert. Das heißt, Wir sind in der Lage, höchste Präzision und Qualität zu liefern. Das braucht die Welt. Da brauchen wir nicht mit Billiganbietern mitzuspielen, wodurch die Löhne gesenkt werden und die Qualität gesenkt wird. Denn wenn wir uns zurückbesinnen auf die Qualität, die wir früher geliefert haben, haben wir 7 Milliarden Kunden auf uns auf dieser Welt. Und das zweite Thema ist, wenn man Arbeitskräfte braucht, braucht man Arbeitsplätze, und zwar viele, dann reguliert sich das alles. Wenn ich also Leute in Arbeit bringen will, dann brauche ich einen vernünftigen Mindestlohn, der bei 20 Euro liegt. Und ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, dort, wo sie arbeiten oder in der Nähe zu wohnen. Das bedeutet, ich kann maximal 10 Euro Miete bezahlen, muss die Miete also dort decken. Und das der dritte Punkt. Wir müssen die nur ganz kurz angeschnitten. Der dritte Punkt ist, das Erbrecht muss deutlich verändert werden, damit das Geld, was hier im Land erwirtschaftet wird, auch hier, dort bleibt, wo die Bevölkerung es braucht.
Okay, Herr Schlösser, das Erbrecht würde ich vorschlagen, lassen wir mal kurz raus. Ich glaube, das hätte eine eigene Sendung verdient. Aber die anderen beiden Punkte können wir hier gerne in die Diskussion einspeisen. Also Sie sagen, Made in Germany. Liebe deutsche Unternehmen, legt da mehr Augenmerk drauf, betont das stärker, dann wird das auch wieder funktionieren mit der deutschen Wirtschaft. Herr Kindler, was sagen Sie dazu?
Ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt sehr viele gute, wichtige Produkte herstellt und auch international weiterhin wettbewerbsfähig ist. Wir haben ja weiterhin einen großen, starken Exportsektor. Wir sehen gleichzeitig, dass wir natürlich uns alleine auf den nicht verlassen können. Also woran liegt eigentlich die aktuelle Schwäche des Wirtschaftswachstums? Das ist ja auch Thema dieser Sendung. Es ist eben auch daran, dass wir in der Weltwirtschaft einfach schwächeln. Und deswegen wichtig ist eben auch für unsere funktionierende Volkswirtschaft, dass wir beides betrachten, sowohl den Exportsektor als auch die heimische Wirtschaft, die nicht exportorientiert ist, also die Binnenkonjunktur. Und deswegen ist es zum Beispiel auch sinnvoll, dass wir einen gut ausgebauten Sozialstaat haben, weil der auch viele Arbeitsplätze hier in Deutschland sichert, weil wir einfach, wenn wir zum Beispiel Menschen hier auch unterstützen und in Deutschland auch investieren, das eben auch dann für Jobs in Deutschland sichert. Das ist häufig die Seite, die man vergisst, wenn man über internationalen Wettbewerb auch redet. Und insgesamt würde ich aber Herrn Schlösser zustimmen, wir brauchen ein gutes Tarif- und Lohnsystem. Also wir sehen eine schleichende Entwicklung seit den letzten Jahrzehnten, dass wir immer weniger Tariflöhne haben und die dann häufig Standards sichern. Also gute Löhne, guten Wettbewerb über Qualität und nicht über Dumping, Mitbestimmung im Betrieb. Alles das ist wichtig. Wir haben ja auch diese Woche den 1. Mai, den Tag der Arbeit, wo die Gewerkschaften und Beschäftigten nochmal in den Mittelpunkt stellen werden. Das ist auch ein Wettbewerb, den wir wollen und der aber auch wichtig ist für unser Wirtschaftsmodell. Und genauso brauchen wir am Ende auch natürlich bezahlbare Mieten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deswegen setzen wir uns im Rahmen der Bundesregierung, der Koalition auch dafür ein, dass wir Mieten bezahlbar halten, gerade auch in Ballungsräumen, wo Menschen auch Arbeitsplätze brauchen. Wir werden diesen Wohlstand in Deutschland aber nicht erhalten können, wenn wir nicht auch gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen beschützen. Das ist völlig klar. Wir müssen irgendwie mit dem wirtschaften, was wir haben. Das sind die Ressourcen auf dieser Erde. Und das machen wir massiv, beuten wir das aus. Und das ist, das, glaube ich, das Hauptproblem, über das wir auch reden bei einer Wirtschaftswende. Wie können wir verhindern, dass wir die Natur und die Umwelt nicht weiter ausbeuten und zerstören? Weil das passiert leider nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Mhm. Herr Teutrine, Herr Schlösser hat da jetzt in die Runde geworfen, Mindestlohn 20 Euro. Aktuell ist der Mindestlohn bei 13,60 Euro. Was sagen Sie ihm?
Ja, ich möchte zwei Punkte sagen. Der erste Punkt ist, nicht der Staat finanziert die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft den Staat. Es wurde auch viel über Subventionen und der Staat müsste jetzt mal da noch mehr Geld in die Wirtschaft pumpen und dann funktioniert das. Das mag vielleicht kurzfristig sein, aber das ist doch kein nachhaltiges Konzept. Die meisten Investitionen in Deutschland sind Privatinvestitionen über 85%. Und wenn mittelständische Traditionsunternehmen in Deutschland, Miele aus meiner Region in Gütersloh, Stiel, wenn die sagen, wir investieren lieber im Ausland, weil das Umfeld hier uns für uns nicht planungssicher ist, weil die Verfahren zu lange dauern, weil die zu bürokratisch sind, dann hilft denen nicht eine Subvention, sondern denen helfen Rahmenbedingungen, bessere Rahmenbedingungen entstehe nicht, indem ich einfach Geld, Staatsgeld drauf schmeiße, sondern heilt sich vielleicht noch die Inflation an. Das sehen wir in den USA. Da steigt die Inflation, in Deutschland sinkt sie. Ganz konkret zu dem Vorschlag zu Mindestlohn 20 Euro. Das würde auch dazu führen, dass bei den Lohnnebenkosten viele Unternehmen sich das zum Teil bei nicht qualifizierten Personen überhaupt gar nicht mehr leisten können. Gucken wir mal an, dass ein Mindestlohnempfänger für eine Abgabenleistung auch an Sozialbeiträgen hat, an Steuern hat. Dann würde ich sagen, lohnt es sich doch, und es ist nicht neoliberal, wenn die FDP dann sagt, naja, wir dürfen nicht nur die Inflation beim Bürgergeld ausgleichen, sondern wir müssen auch bei der kalten Progression im Steuersystem etwas machen, damit auch Personen durchaus eine Entlastung auch mit niedrigen und geringeren Einkommen haben. Und wir müssen bei den Sozialbeiträgen darauf aufpassen, Stichwort Rente, dass es nicht zu Beitragsexplosionen kommt, weil besonders diejenigen, die ein geringes Einkommen haben, hohe Sozialbeiträge leisten. Und deswegen würde ich eher empfehlen, zu sagen, ja, wir sind bereit für Entlastungen, wir sind bereit, Überstunden steuerfrei zu stellen, wir sind bereit, Arbeitsanreize zu setzen, anstatt zu glauben, wir könnten mit Lohnsteigerungen in diesem Ausmaß, heißt dann ja nicht nur, dass der Mindestlohn 20 Euro ist, sondern alle, für alle würden die Löhne steigen. Ich gönne jeden einen guten Lohn, darum soll es nicht gehen. Aber entscheidend ist, was netto ankommt und nicht, was auf dem Gehaltszettel nur draufsteht. Und deswegen ist das mein Gegenvorschlag. Und gleichzeitig müssen wir die Realität anerkennen, nicht der Sozialstaat und nicht der Staat finanziert die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft den Staat. Und dafür braucht es Rahmenbedingungen und keine Subventionen.
Frau Klöckner, wenn ich mir das so hier alles anhöre, auch die Vorschläge von den Hörerinnen und Hörern, die wir bekommen, der Eindruck, man könnte das Problem mit einigen kleinen oder weniger kleinen Schritten lösen und dann hätte man Deutschland wirtschaftspolitisch wieder auf Kurs gebracht. Kann das funktionieren?
Das ist eine gute Frage. Also kleinste Regelungen wie zum Beispiel das sogenannte Wirtschaftswachstumschancengesetz mit 3 Milliarden Euro. Das wird auf das Wirtschaftswachstum berechnet 0,05% Auswirkungen haben, also nichts. Wenn wir uns mal anschauen, für Intel, allein dafür, dass Intel nach Deutschland gekommen ist, gab es 10 Milliarden Euro Investitionen dieser Ampelregierung. Also Herr Trautina ist Mitglied dieser Koalition, deshalb bin ich immer verwundert, was er alles vorschlägt, aber das Gegenteil macht seine Partei oder Fraktion ja mit. Also 10 Milliarden Euro für ein Unternehmen, das sich angesiedelt hat in Deutschland, aber für den Rest eben dann 3 Milliarden Euro für die gesamte Wirtschaft. Und dann sieht man 10 Milliarden für ein Unternehmen, 3 Milliarden für die ganze Wirtschaft schwierig. Aber lassen Sie mich zu Ihrer Frage auch nochmal grundsätzlicher Art kommen. Ohne Fleiß und ohne Arbeit werden wir den Wohlstand, den wir hier haben und auch gewisse Ansprüche, die wir hier haben und die Transformation nicht hinbekommen, auch nicht mit einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wir haben zwar so viele Köpfe wie noch nie in Arbeit, aber gearbeitet wird immer mehr. Also wir haben eine Hochzahl an Teilzeitarbeit. Das ist kein Vorwurf, weil das ja häufig auch was damit zu tun hat, weil man keine Kinderbetreuung hat. Aber wir sehen den Trend bei Jüngeren, aber auch noch bis zu 50 etwa, so zwischen 29 und 50 ist der Trend sehr, sehr hoch, Teilzeit in ganz unterschiedlichen Modellen zu arbeiten. Und wir sehen aber auch, wir haben Stellen, die unbesetzt sind, die besetzt werden müssten. Und da passt das nicht zusammen. Und wenn wir dann glauben, das geht nur durch Zuwanderung. Ja, es gibt ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, aber das Nadelöhr ist ja, dass die Personen, die einen festen Arbeitsvertrag haben aus Drittstaaten, sich einen Slot buchen müssen, um ihre Unterlagen zum Teil sogar händisch abzugeben. Und deshalb schlagen wir als Union vor, dass wir Asylmigration ganz klar trennen von Arbeitsmigration und dass diejenigen, die einen festen Arbeitsvertrag haben, auch direkt kommen können, dass das digital alles geregelt wird. Und Made in Germany, was der Hörer eben zu Recht angesprochen hat, Made in Germany war ja mal von den Briten entwickelt worden, um eher negativ Produkte aus Deutschland nach dem Krieg zu stigmatisieren. Am Ende hat es dazu geführt, dass es ein Qualitätskriterium wurde. Aber dazu gehört natürlich auch, dass etwas bezahlbar bleibt, denn die anderen Länder werden auch besser. Und wir haben Rohstoffabhängigkeiten einseitiger Art. Wir haben hohe Energiepreise, wir haben lange Genehmigungsdauern. Wenn man etwas plant, statt Wochenarbeitshöchstarbeitszeit haben wir hier die Tageshöchstarbeitszeit. Und wichtiger Punkt, unsere Lohnnebenkosten liegen bei über 40%. Das heißt, dass der arbeitet, am Ende so viel weggenommen bekommt und der Arbeitgeber auch zahlt, dass sich das am Ende nicht lohnt. Und deshalb sagen wir, nein, kleine Schräubchen helfen nicht. Wir brauchen ein ganz klares Sofortprogramm für Arbeit und für Industrie und für diesen Standort hier in Deutschland.
Herr Kindler, ich glaube, Sie wollten etwas sagen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also ich habe verstanden, dass die CDU-Ministerpräsidenten sich alle auch gefreut haben, dass auch Chip-Unternehmen in Ostdeutschland kommen. Ich höre erst, dass die wirtschaftlich sprechende Union das durchaus kritisiert. Ich habe verstanden, Frau Klöckner, was Sie gesagt haben. Reden wir mit Herrn Haselhoff, wie er das findet, dass Intel jetzt zum Beispiel nach Magdeburg kommt. Ich wollte noch mal sagen, zu den Zahlen zur Arbeit, es wurde noch nie so viel gearbeitet in Deutschland wie 2023. Wir sollten das an die Fakten halten und nicht Mythen verbreiten. Das DEW, Frau Klöckner, ich bin jetzt dran, das DEW hat letzte Woche erst eine Studie dazu veröffentlicht, dass noch nie so viel gearbeitet wurde im Jahr 2023 wie bisher. Wir haben 583 Millionen bezahlte Überstunden und 700 Millionen unbezahlte Überstunden. Wir sollen uns erstmal darum kümmern, dass alle Überstunden, die unbezahlt geleistet werden in Deutschland von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, überhaupt erfasst werden, dass das kontrolliert wird und dass diese Ausbeutung mit unbezahlten Überstunden ein Ende hat. Ich glaube, das war der erste Schritt überhaupt, das anzuerkennen, was das große Problem ist. Und dann haben wir viele Menschen, die in Teilzeit gerne mehr arbeiten würden, die aber aufgrund der Frage von Kinderbetreuung, das sind häufig Frauen, das dann nicht können. Auch das wäre ein Punkt, worum wir uns mal kümmern müssten, dass wir diese Chancen einfach auch verbessern, dass eine Gesamtaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen zum Beispiel eine bessere Kinderbetreuung zu organisieren und nicht abstrakte Debatten zu machen über Fleiß, sondern es sind die Leute, die arbeiten so viel wie noch nie. Und zur Fachkräfteeinwanderung, ich will einfach sagen, das hat die Union einfach über Jahrzehnte lang blockiert. Wir haben ein riesiges Fachkräfteeinwanderungsproblem, wir haben ein riesiges Arbeitskräfteproblem und es ist einfach so, dass wir viele Menschen hier in den letzten Jahren abgeschoben haben, aus Ausbildung, aus guten Jobs, von ihren Familien getrennt haben und wir ein Stigma hatten aufgrund der Unionspolitik, dass man die realen Probleme in der Wirtschaft nicht erkennen wollte. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Neben der Frage Investitionsdefizit und Klimakrise ist das Fachkräfte- und Arbeitskräfteproblem das größte und das, es tut mir leid, das zu sagen zu müssen, haben 16 Jahre lang regiert in Deutschland. Für einen Großteil der Probleme sind Sie leider verantwortlich und diesen Mist müssen wir gerade alles zusammen gemeinsam in der Ampel wegräumen.
Jetzt bleiben wir mal bei den Fakten, Sie haben es ja selber jetzt erwähnt. Dann gehen wir mal rein. Thema Treibhausgasemissionen in Deutschland. Die sind ja im Zeitraum von 2005, Unionsregierung bis 2020, um 25% gesunken und gleichzeitig stieg das BIP pro Kopf trotz Krisen um 43%. Und wir haben den CO2-Ausstoß seit 1990 ist um 40% reduziert. Schauen wir uns mal den Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch an um rund 10%, oder er lag bei 10% in 2005. Und er ist angestiegen auf 2020 auf 45%. Arbeitslosenquote ist gesunken, Staatsverschuldung ist gesunken. Die Investitionen haben sich verdoppelt von 2005 bis 2021. Wenn wir bei den Fakten bleiben, ist es auch noch mal gut, sich anzuschauen, dass die Ausgaben in dieser Regierungszeit, also in der unionsgeführten Regierungszeit, wir haben nicht alles richtig gemacht, aber das, was Sie jetzt gerade an die Wand malen zu Ihrer Entschuldigung, ist jetzt auch ein bisschen schlicht, denn wir haben die Investitionen von 9 Milliarden auf etwa 19 Milliarden für Forschung und Entwicklung erhöht. Und das ist der Punkt gewesen.
Zahlen kann man immer vergleichen, Punkt, Frau Glöckner, das bringt nichts.
Der Hinweis eben, was ist unser Big Picture oder was ist die Vision? Und da hat
Sie haben uns
Hörer
abhängig gemacht von billigen Gas von Putin. Das ist unser Hauptproblem gewesen.
Moment, Herr Kindler, einen Augenblick bitte.
Da hatte der Hörer absolut recht gehabt. Es geht auch um eine Vision. Und ich bin mir sicher, dass wir Ökologie und die Ökonomie zusammendenken müssen. Das heißt, und das Soziale. Das heißt, dass unsere Transformation, dass unser Klimaschutz wird nicht durch Verbote gehen, sondern nur durch Technologie, nur durch Innovation. Und das sind keine Phrasen. Deshalb sage ich auch sehr klar, wir brauchen auch ein Verbot vom Verbrennerverbot. Wir brauchen eine Technologieoffenheit.
Europa hat das gerade beschlossen, Frau Klöckner. Wollen Sie sich jetzt gegen die Europäische Union stellen beim Verbrennerverbot? Die ganze Welt steht auf Elektromobilität um. Das Problem der deutschen Automobilindustrie ist das doch, dass wir zu wenig schlecht bei Elektromobilität sind. Das ist das Problem, weswegen wir ein riesiges Problem mit China und USA haben. Das ist doch Wirtschaftspolitik aus den 90er Jahren, die Sie machen. Sorry.
Herr Kindler. Frau Klöckner, bitte noch einen kurzen Punkt. Herr Fischer wartet in der Leitung, der möchte gerne auch etwas sagen. Bitte, Frau Klöckner.
Ja, mein Punkt ist der gewesen.
Moment, Herr Fischer, Augenblick noch.
Herr Fischer, danke schön, sofort. Also mein Punkt ist der gewesen, es geht ja nicht darum, Elektromobilität ja oder nein, sondern es geht darum, ob man zu schnell zu viel will, ob es realistisch ist in dem Ausbauzeitraum. Und deshalb ist das Thema E-Fuels, ist das Thema Elektromobilität, ist das Thema auch der Wasserstoffantriebe. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Und wenn aber Deutschland und die EU Türen zuschlägt, übrigens gegen die Stimmen der Union, Türen zuschlägt, wo Forschung und Entwicklung sinnvoll wären, dann ist das falsch. Es sieht ja so aus, als wäre Deutschland der allein Richtige und alle anderen seien Geisterfahrer auf dieser Welt.
Frau Klöckner, Herr Kindler, wir machen an dieser Stelle kurz einen Punkt. Ich verspreche Ihnen aber, wir werden im Laufe der kommenden 40 Minuten noch einmal auf das Thema E-Mobilität und auch CO2 zu sprechen kommen und deren Bedeutung für die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum. Jetzt möchte ich erstmal Herrn Fischer in die Sendung holen, der uns aus Berlin anruft und jetzt schon einige Minuten wartet. Guten Morgen, Herr Fischer.
Ja, einen schönen guten Morgen auch an alle in die Runde gerichtet. Ich finde die kontroverse Diskussion sehr anregend. Ich hoffe, Sie geben mir die Möglichkeit, kurz in Stenografenform drei Punkte ansprechen zu können. Vielleicht das Stichwort Bürgergeld. Kurz und knapp habe ich den Eindruck, dass man dann letztlich mit dem Bürgergeld hier eine kleine Nebelkerze oder eine größere Nebelkerze wirft. Warum? Weil die wirklich wahren, wichtigen Probleme, die wir haben, die viel gewichtiger sind, irgendwie so ein bisschen verschwinden. Also mir fällt zum Beispiel ein, wenn wir schon über Missbrauch reden, was ist mit Cum-Ex, was da für Sauereien stattgefunden haben, dann müsste man sich viel stärker reinhängen, um diese Schweinereien, die dort praktiziert wurden, aufzudecken und vor allem auch aufzuheben, dass das nicht mehr praktiziert werden kann. Die Staatsanwältin jetzt ganz aktuell hat ja darüber berichtet, die gekündigt hat, dass da immer noch Möglichkeiten gegeben sind. So, das ist erstmal zu diesem Thema Bürgergeld. Zweiter Punkt. Mangelnde Fairness in der Wirtschaft. Also ich finde, es muss grundlegende Änderungen im Wirtschaftssystem erfolgen, um mehr Fairness in das System hineinzubringen, um die Menschen auch ein Stück weit zufriedener bis hin zu glücklicher zu machen. Stichwort Finnland. Wenn man sich da das System anschaut, ist es viel fairer aufgebaut. Da herrscht ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Hier in diesem Lande herrscht ein Gegeneinander. Ich kann zwei Beispiele nennen. Die Wohnungsbaupolitik wurde zum Beispiel gerade erwähnt. Das ist eine derartige Unfairness im Markt, die zum Himmel schreit. Oder gucken wir uns das Personenbeförderungsgesetz an. Ne? Also Stichwort Personenbeförderung. Das Taxigewerbe versus Mietwagengewerbe. Beide bewerben sich um die gleiche Kundschaft, aber für beide Gewerbe herrschen völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen. Das Stichwort Rahmenbedingungen ist ja gefallen. Wir müssen vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Politik hat dafür die Aufgabe, das ist richtig. Aber die Bedingungen sind absolut ungleich. Und daraus entsteht ein Wettbewerb nach unten. Und die Leute sind kaum noch in der Lage, den Mindestlohn zu bezahlen, weil man sich gegenseitig kaputt wirtschaftet. Und der dritte Punkt ist, Stichwort neoliberale Politik. Mit dieser neoliberalen Politik, die FDP praktiziert und vorschlägt und auch die CDU, die ist ja gleich hinten dran, wird man diese massiven Probleme, die wir haben, Stichwort Umwelt, Stichwort Infrastrukturen, Stichwort Gesundheitssystem und ich könnte Ihnen noch andere Stichworte nennen, wir werden diese Probleme so nicht lösen. Ne, wir müssen endlich lernen aus den Jahren 1990 oder sogar ab Reagan und Thatcher, dass neoliberale Politik in letzter Konsequenz genau das bewirkt hat, wo wir jetzt stehen. Nämlich die Systeme wurden heruntergewirtschaftet. Daraus müssen wir lernen. Und wir scheinen offensichtlich nicht zu lernen. Wir machen immer weiter mit den gleichen Fehlern. Und dann wundern wir uns zum Ende hin, wo wir stehen.
Herr Fischer,
das sind sozusagen die Punkte, die ich zu erwähnen habe.
Klare Worte. Die wir so verstanden haben. Herr Teutrine, was sagen Sie, Herrn Fischer?
Der Sozialstaat wurde in den letzten Jahrzehnten nicht heruntergewirtschaftet. Ein Drittel unserer ganzen Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts geben wir für Soziales aus. Und wer Spitzenleistung bei Soziales hat und da was Gutes möchte für die Menschen, beispielsweise auch in der Pflege, bei der Rente und Spitzenleistung bei Ökologie will und gute Lebensstandard haben, der muss auch Spitzenleistungen in der Wirtschaft herbeirufen und herbeiführen, weil das ist die Grundlage überhaupt, damit das alles finanziert wird, was andere über Jahre immer wieder nur verteilen wollen. Und deswegen finde ich gut, und das ist der Schwerpunkt der FDP, dass wir uns auch mal wieder über das Erwirtschaften in dieses Landes unterhalten müssen.
Und Herr Zoltrieder, und wieso, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, wieso kommt dann bei diesem Punkt, so häufig wie jetzt auch gerade bei Herrn Fischer zu hören, dieser Einwand, Herr Fischer hat das Fairness genannt, dass ihm die Fairness fehlt in dieser Gesellschaft, dass ihm da etwas abhanden gekommen ist. Woher kommt dieser Eindruck?
Ja, ich bin auch für Fairness. Herr Fischer wendet ja ein, man sollte nicht über das Bürgergeld diskutieren. Wenn wir über Fairness reden, dann braucht es auch die Fairness, dass sich mehr Arbeit und Arbeit auch immer mehr lohnen muss. Und die Fairness, dass diejenigen, die arbeiten könnten, sich nicht qualifizieren wollen und sich weigern, auch mit Sanktionen rechnen müssen. Das ist auch eine Fairness gegenüber diejenigen und eine Empathie gegenüber diejenigen, die den Sozialstaat überhaupt erstmal finanzieren. Auch das gehört zu Fairness.
Und wenn was wir ist
auch
mit denjenigen?
Ein zweiter Punkt zu Fairness.
Weil Herr Fischer das also explizit angesprochen hat. Was ist mit Cum-Ex? Mit denjenigen, die sich sozusagen aus diesen Vorwürfen in irgendeiner Form, wie auch immer, herausgeholt haben, gegen die diese Vorwürfe nicht erhoben werden können, die ihre Prozesse beendet haben, ohne dass sie dafür Konsequenzen fürchten müssen.
Ich finde, da braucht es transparent Aufklärung und da muss auch durchgegriffen werden. Es entspricht nicht meinen Fairness, dass einige sich entziehen und Steuern hinterziehen. Das entspricht nicht meinem liberalen Verständnis. Da gehört Gleichheit vor dem Recht dazu. Aber wenn wir über Fairness auch sprechen, das war mein zweiter Punkt, den ich machen wollte, das Bürgergeld ist an der Inflation gekoppelt. Das Bürgergeld steigt damit immer, um das Existenzminimum abzusichern. Die Steuerbelastung reduziert sich nicht mit der Inflation, Stichwort kalte Progression. Deswegen schlagen wir das vor. Da nehmen wir niemanden etwas weg, sondern diejenigen, die jeden Tag malochen gehen, arbeiten gehen, haben etwas davon. Da gibt es klare Arbeitsanreize. Und ich möchte einen dritten Punkt aber noch sagen, weil ja immer wieder Frau Klöckner hinweist, Herr Tottriner, Sie seien ja in der Regierung, Sie könnten ja handeln. Wir machen in ganz vielen Bereichen auch bereits das. Sie haben das Wachstumschancengesetz angesprochen, das sei Ihnen zu mickrig, ja, weil die Ministerpräsidenten es noch kleiner gemacht haben im Bundesrat und Sie es blockiert haben. Sie sprechen darüber, dass es mehr Bürokratie gibt. Wir hatten das größte Bürokratieentlastungsgesetz. Die Zuhörer lachen jetzt zum Teil, weil sie es nicht spüren, weil Ursula von der Leyen in der Europäischen Union immer mehr Bürokratie draufkippt mit Lieferkettengesetzen, Nachweispflichten und ähnliches. Da entsteht die allermeiste Bürokratie, auch für den Mittelstand in Deutschland. Es gibt ja einen Grund, wieso Ursula von der Leyen nicht auf den Plakaten drauf ist und sie verstecken. Jetzt sagen sie, es darf keinen Verbrennerausmotor für den Aus für den Verbrennermotor geben. Gleichzeitig haben sie das ja mit Ursula von der Leyen vorangetrieben. Also etwas mehr Ehrlichkeit in der Debatte wäre auch angemessen.
Darüber, Herr Teutrine, Frau Klöckner, darüber reden wir in 5 Minuten nach den Nachrichten weiter.
Deutschlandfunk kontrovers.
Schlusslicht Deutschland. Brauchen wir eine Wirtschaftswende? Das ist unser Diskussionsthema hier heute Morgen. Noch für die kommenden 25 Minuten bis 11.30 Uhr, bis 11:30. Mit dabei in der Runde Sven-Christian Kindler, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union und Jens Teutrine von der FDP. Er sitzt im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Und bevor wir weiter diskutieren, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. In der letzten halben Stunde habe ich eine falsche Zahl zum Mindestlohn genannt. Der tatsächliche Mindestlohn in Deutschland liegt derzeit bei 12,41 Euro pro Stunde. Mehrere Hörerinnen und Hörer haben uns darauf hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Auch nochmal eine Bestätigung dafür, dass es nicht immer gut ist, während einer laufenden Live-Sendung hier beim Mikrofon gleichzeitig etwas am Computer zu recherchieren. Sollte man vielleicht nicht immer unbedingt so machen, aber sei es drum. So ist es geschehen. 12,41 Euro ist der aktuelle Mindestlohn. Wir hatten gerade eben kurz vor den Nachrichten um 11 noch einen sehr angeregten Austausch über das Thema Fairness in der deutschen Wirtschaft und wie Fairness wahrgenommen wird. Frau Klöckner, wie sehen Sie das? Woher kommt dieser Eindruck bei vielen Menschen, dass es in unserer Wirtschaft, in unserem Land nicht fair zugeht? So, Frau Klöckner, hören Sie mich noch? Da haben wir Frau Klöckner offenbar gerade
verloren. Ja, ich höre Sie.
Ja,
ich
prima,
höre Sie.
Bestens.
Ja, danke schön. Ich kann das nachvollziehen, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger, wie auch der eine Hörer erwähnte, nicht nachvollziehen können, dass zum Beispiel solche Affären wie um die Warburg Bank, Stichwort Cum-Ex, wo die Rückforderung von Steuererstattungen von den Hamburger Finanzbehörden einfach nicht vollstreckt worden sind. Mittendrin ist ja der damalige Regierende, Herr Scholz, also Hamburgs Regierender, erster Bürgermeister war er. Und auch jetzt als Bundeskanzler trägt er ja nicht dazu bei, dass das aufgeklärt wird. Ich meine, die normalen Bürger kriegen es doch mit, wenn sie einmal zu lange parken, dann greift der lange Arm der Verwaltung zu und man muss das zahlen. Und wenn jetzt auf Millionen Forderungen, Rückforderungen von Steuererstattungen verzichtet wird, dann kann das niemand nachvollziehen. Und das ist eine Ungerechtigkeit oder nicht fair. Und da sage ich auch, haben wir alle als Parlamentarier auch die Aufgabe, hier aufzuklären. Deshalb haben wir als Unionsfraktion einen Untersuchungsausschuss beantragt, weil auch das Verhalten von Bundeskanzler Scholz in dieser Steueraffäre ganz viele Fragen auch aufgeworfen hat. Und ich glaube, wenn man von Bürgern möchte, dass sie sich als Teil des Staates verstehen, die am Wachstum beteiligt sind, die sich einbringen, dann müssen die auch der Überzeugung sein, dass nicht bei Großen, die sich, weil es sich nur um größere Beträge hält, dass da ein Auge zugekniffen wird und das noch von einem Bundeskanzler. Der zweite Punkt ist, und das hatte ich vorhin gemeint nochmal, weil wir mit Zahlen ja heute sehr viel hantieren und das, glaube ich, im Radio auch ein bisschen schwer ist, immer nachzuverfolgen für Zuhörer. Ja, wir haben die höchste Beschäftigungsquote, wie vorhin der Kollege gesagt hat, wir haben 46 Millionen Beschäftigte, aber zur Ehrlichkeit gehört auch, und das ist Fairness, dass wir 2023 31% aller Angestellten haben, die in verminderter Stundenzahl arbeiten. Und das ist keine Anklage und nichts, aber ist einfach eine Feststellung. Ohne Produktivitätswachstum wird unser Wohlstand nicht größer werden in Deutschland. Und darüber müssen wir auch sprechen, dass das miteinander zusammenhängt.
Und gerade diese Bedingungen am Arbeitsplatz, die beschäftigen viele Menschen, die uns heute Morgen zuhören. Wir haben dazu viele Zuschriften bekommen. Unter anderem hat uns eine E-Mail geschrieben, Caroline von Normann, und sie schreibt: Die fehlenden Arbeitskräfte sind ein viel größerer Standortnachteil als die steuerlichen Rahmenbedingungen. Für Frauen lohnt es sich aufgrund des Ehegattensplittings vor allem dann nicht arbeiten zu gehen, beziehungsweise nur in Teilzeit, wenn die Differenz zwischen den Löhnen hoch ist. Das ist ein altes Rollenmodell, schreibt Frau von Normann. Und dann noch diesen Wunsch hintendran, mein Wunsch hin zum Familiensplitting, mehr Kitaplätze, steuerliche Anreize für Betriebskindergärten. Deutschland kann es sich nicht leisten, auf Frauen zu verzichten. Und dann haben wir zu dem Thema auch noch hier eine WhatsApp von Ari. Er schreibt uns, wenn man Menschen motivieren möchte, mehr zu arbeiten, muss man bei allen Arbeitnehmern eine steuerliche Entlastung durchsetzen. Und zwar so, bis 30 Stunden die Woche volle steuerliche und sonstige Abgaben, ab 30 Stunden abgabenfrei, steuerlich und sonstig. So haben Menschen Lust, mehr zu arbeiten. Das ist diese Anregung, die uns über WhatsApp erreicht hat. Und Sie können uns gerne weiter eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de und natürlich auch anrufen auf der 00800 4464 4464. Und das hat auch Frau Schröder aus Landshut gemacht. Schönen guten Morgen, Frau Schröder.
Ja, guten Morgen. Ja, wie gesagt, also da möchte ich gleich mal an das anknüpfen, was die Frau Klöckner sagt. Es ist doch eine Frage der Arbeitsgestaltung derjenigen Arbeitgeber, die gerade in ihrer Partei oder in ihrer Partei, Herr Teutrine, so stark vertreten sind und die sich dann also über die Bürgergeldempfänger aufregen, die hier angeblich nicht arbeiten wollen. Ich bin da selbst betroffen und ich bin jetzt wirklich gut qualifiziert. Ich bin jetzt 64 Jahre alt, topfit. Ich suche seit Jahrzehnten Arbeit. Ich arbeite immer wieder. Ich habe 900 Bewerbungen geschrieben. Ich habe 30 Zeugnisse von Qualifikationen, Arbeitszeugnisse und so weiter. Ich habe mich durchgekämpft in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt bin ich 64 und eine Bewerbung nach der anderen wird abgelehnt. Da frage ich mich doch, was ist mit Ihren Arbeitgebern los? Und da finde ich diese Diskussion, die zuletzt am FDP-Parteitag, aber auch in der CDU geführt wird, über Bürgergeldempfänger hochgradig unfair. Und ich muss wirklich sagen, man traut sich gar nicht mehr auf die Straße zu gehen und zu sagen, dass man Arbeit sucht, weil die ganze Bevölkerung über diese Leute herzieht. Und das kann so nicht sein. Das spaltet die Gesellschaft. Das ist ein noch dazu, wo ihre Arbeitgeber vom Niedriglohnsektor profitiert haben über Jahrzehnte hinweg. Da haben Leute Drehtüreffekte erfahren müssen, sich immer wieder bewerben müssen. Die sind mit Eingliederungsgeldern in ihre Arbeitsplätze gekommen. Und wenn das Eingliederungsgeld ausgelaufen ist, wurde denen gekündigt. Es gibt so viele unfaire Vorgehensweisen in diesem ganzen Lean-Management der letzten Jahrzehnte, Leiharbeit etc. Und da machen sie den Leuten Vorwürfe und sagen, die wollen nicht arbeiten. Und das ist das hochgradig Unfaire. Und ich schlage deswegen mal positiv jetzt mal vor. Ja, wenn Sie Arbeit gestalten wollen, dann müssen Sie den Arbeitsmarkt anders gestalten. Dann müssen Sie erstmal sagen, die Arbeit muss sich deswegen lohnen, weil zum Beispiel gerade auch die Frauen Renten brauchen, von denen sie nachher leben können. Was nutzt denn die ganze Arbeiterei, wenn ich dann mit einer Rente hier zur Kommune gehen muss und sagen muss, ich muss jetzt also hier die Altersrente der Kommune beantragen? Das ist doch ein Wahnsinn. Die Frauen, Leute wie ich sind tatsächlich arbeitsfähig, aber arbeitslos. Und das, worauf jetzt dieser FDP-Parteitag abzielte, in einer ganz, muss ich schon sagen, engstirnigen und kleinkarierten Art ist, wie können wir die Leute, die wir eingestellt haben, die unsere Fachkräfte sind, jetzt länger beschäftigen? Warum holen Sie denn die Leute, die arbeiten wollen, nicht rein und sagen, wir machen eine Fachkraft aus Ihnen? Wir qualifizieren Sie weiter. Wir machen das Training on the Job, dann verlieren Sie nicht Zeit mit irgendwelchen Spielereien. Warum gehen Sie nicht hin und sagen, diese Arbeitslosen haben kein Geld mehr, um sich Computer zu kaufen, die können sich nur noch regional bewerben? Gut, man hat kein Auto mehr, dann schafft man regionale Arbeitsplätze, damit die Leute regional Arbeit bekommen können. Warum können die keine faire Entlohnung kriegen? Bei mir würden 2000 Euro im Monat ausreichen, aber es wird nachher so viel abgezogen an Steuern und von der Arbeitsagentur und man kommt aus diesem System nicht raus. Ja? Man kann sich da drin totarbeiten, man kommt nicht raus und es geht überhaupt nicht um die Leute, die nicht arbeiten wollen. Es geht um Arbeitgeber, die so schäbig sind, dass sie keine Löhne und keine Gehälter mehr zahlen, von denen die leben können, sodass diese Arbeitslosen im System stecken bleiben.
Frau Schröder.
Und Jahrzehnte kann man sich da abkämpfen.
Ich
finde, diese unfaire Diskussion, die muss aufhören. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen arbeiten wollen und lassen arbeiten. Stellen Sie die ein und holen Sie die rein.
Frau Schröder, ich glaube, Ihr Punkt ist sehr klar und deutlich angekommen. Und mich würde wirklich interessieren, Herr Teutrine, was sagen Sie dazu?
Ich unterstütze einige der Vorschläge, die Sie auch zur Verbesserung gerade angemerkt haben. Und die stehen tatsächlich in dem Beschluss drinnen, den wir am Wochenende gefasst haben. Sie haben zum Beispiel Qualifizierung on-job angesprochen. Das unterstützen wir mehr, auch diejenigen, die sich qualifizieren wollen, bessere Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten. Habe ich explizit nochmal sogar reingeschrieben in unseren Beschluss, weil ich nicht mit der Maßnahmenqualifizierungsqualität des Sozialstaates zufrieden bin. Sie haben angesprochen, wie viel einem wieder abgezogen wird, wenn man versucht, sich Stück für Stück herauszuarbeiten. Da bin ich ebenfalls für offen. Ich
Herr möchte Teutrine, aber auch ganz, etwas ganz kurz sagen. Nur, kann es denn sein, dass da möglicherweise etwas grundsätzlich falsch läuft, wenn eine Frau wie Frau Schröder, und das ist, wage ich jetzt mal die Behauptung aufzustellen, mit Sicherheit kein Einzelfall, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer über 60, die versucht, nochmal Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt und einfach keine Chance hat, einfach immer Absagen bekommt. Kann es sein, dass da etwas grundsätzlich falsch läuft im Wirtschaftsleben?
Zwei Gedanken. Der erste ist, ich wehre mich gegen ein Bild von Arbeitgeber und Mittelständler in Deutschland, die nur die Arbeiter ausbeuten wollen. Das sehe ich nicht so. Und trotzdem, glaube ich, braucht es einen kulturellen Wandel in der Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf und auch in der Frage, länger auch arbeiten zu die Möglichkeit zu haben. Und deswegen setzt sich meine Partei ja auch für flexible Renteneintritte ein. Für Anreize zum Beispiel, dass man dann auch eine geringere Belastung hat, wenn man über das Renteneintrittsalter hinausgeht. Und deswegen bin ich total offen, auch für Initiativen zu sagen, wir brauchen eine bessere Rahmenbedingung für die Menschen, die auch länger arbeiten wollen. Da haben Sie mich gar nicht als Gegner, sondern als Verbündeten.
Herr Kindler.
Also ich glaube, ich kann die Wut von Frau Schröder, glaube ich, ist kein Einzelfall und ist auch völlig berechtigt, weil wir leider auch neben vielen guten Unternehmerinnen und Unternehmern auch Arbeitgeber haben, die ausbeuten und ausbeutsche Arbeitsverhältnisse haben und dass gerade im Niedriglohnsektor wir dort schärfer nochmal regulieren müssen und gucken müssen, wie wir zum Beispiel auch mit verschiedenen Maßnahmen da Arbeit besser regulieren, zum Beispiel über ein tariftreue Vergabegesetz, was wir jetzt im Rahmen der Koalition der Bundesregierung machen wollen, um eben dann auch zu gucken, dass wir dann, wenn der Staat was für Aufträge vergibt und Leistungen vergibt, auch dann Unternehmen tarifgebunden sind, weil das die Sozialpartnerschaft betont. Wir wollen auch, der Mindestlohn ist zu gering und sichert am Ende zu wenig, dass ein existenzwürdiges Einkommen auch. Wollen wir koppeln an die europäischen Regelungen zur Armutsvermeidung. Ich will einen Punkt nochmal sagen zum Thema Fairness, weil ich glaube schon auch der Punkt, den wir können nicht über Fairness in der Wirtschaft reden, um über krasse Ungleichverteilung von Reichtum und Vermögen zu reden. 1% der Deutschen haben ca. 1/3 des Vermögens in Deutschland. Die Hälfte aller Menschen haben de facto kein Vermögen. Also wir haben eine große Kluft zwischen Arm und Reich und das wissen auch viele Menschen. Und wenn wir gerade verrufen, Familie besser vereinbaren wollen, was Herr Tautrine auch gesagt hat und auch viele Hörerinnen und Hörer ja davor, dann kann man aber nicht gerade Überstunden, die häufig unbezahlt geleistet werden, dann auch noch steuerfrei stellen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Dann belohnen wir das Modell für Menschen, die vor allen Dingen Männer sind, die dann Vielverdiener sind und gerade Frauen, die häufig in Teilzeitfallen gefangen sind, die brauchen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie über Kinderbetreuung und den Aufbau von Infrastruktur. Und das ist ein großes Problem in Deutschland. Wir reden zu wenig über die öffentliche Infrastruktur, die wir in der Wirtschaft brauchen, für die Arbeitskräfte, für die Menschen, um die zu finanzieren. Und das ist der Punkt, über den wir reden müssten. Die Hardware unserer Wirtschaft ist die öffentliche Infrastruktur, die ist zum Teil in einem schlechten Zustand und die muss deutlich verbessert werden. Und dafür bräuchte eine andere Finanzierung. Und deswegen gibt es ja auch die große Debatte unter Ökonomen und Ökonomen, wie wir die Schuldenbremse so reformieren können, um diese Infrastruktur, die unsere Wirtschaft braucht, die Arbeitskräfte brauchen, die viele Menschen brauchen, auch anders zu gestalten.
Da sind wir jetzt wieder, da sind wir wieder bei der Schuldenbremse und Frau Klöckner meldet sich. Bitte, Frau Klöckner, ja, bitte.
Dankeschön, weil ich musste da jetzt echt an mich halten. Wir haben jetzt hier einen Schlag gerade in der Debatte drin, die Ausbeuter, die Arbeitgeber. Ich möchte jetzt wirklich meine Lanze auch für die vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in unserem Land hier auch brechen. Und ich glaube, jedes pauschale Abkanzeln wird dem nicht gerecht. Wir haben einen breiten Mittelstand. Die bilden massiv aus. Die investieren, die haften mit ihrem eigenen Vermögen, diese Familien. Die sitzen samstags und sonntags am Schreibtisch, um die immer mehr aufgeladene Bürokratie auch leisten zu können. Die bieten flexible Arbeitszeitmodelle an. Mittlerweile sind doch die Arbeitgeber die Bewerber bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil so viele Stellen auch offen sind. Und ich finde, es gibt für alles auch Beispiele und man müsste sich mit der Dame auch zusammensetzen. Ich kann die Lage jetzt nicht beurteilen, weil man auch miteinander dann sprechen muss, welche Ausbildung, was für einen Job sie suchen etc. Das glaube ich, da würde ich mich auch freuen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben würden. Und deshalb einfach nochmal zum Thema auch Schuldenbremse, dann zu sagen, das ist das Unkreativste, was eine Regierung machen kann. Wenn nichts mehr geht, wenn sie nichts mehr hinkriegt, dann eine Schuldenbremse zu lockern, das sind die Steuern der anderen, die bezahlt werden müssen. Die Bürger zahlen schon so viel. Wir haben Höchststeuereinnahmen. Also in Kredit oder ein Sondervermögen. Sie können ja noch so schöne Begriffe erfinden. Am Ende ist es so, wenn ich zu meiner Bank gehe und sage, ich will mein Sondervermögen haben, dann sagen sie, passen Sie mal auf, das sind Ihre Schulden. Schulden, die man macht, müssen erwirtschaftet und bezahlt werden. Und wer sich nicht anstrengt, mit dem Geld zurechtzukommen, was man hat, ich glaube auch Hybris und Arroganz wird uns da nicht helfen. Wir haben es geschafft in den vergangenen Jahren. Wir hatten 10 Jahre am Stück Wirtschaftswachstum. Wir haben es geschafft als Union einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, sogar noch über 40 Milliarden drüber zu erwirtschaften und konnten dann in einer Krise, in der Corona-Krise, dann Geld ausgeben über das, was wir hatten, weil wir den Betrieben und den Menschen dann geholfen haben. Und ich glaube, nicht nur von den Bürgern Verlangen anzustrengen, auch von den Regierungen. Mhm. Das ist
Frau, Frau Klöckner, Moment, einen Augenblick, Herr Kindler, Augenblick. Frau Klöckner, bevor wir da zu schnell weitergehen in die Details, ich möchte noch einmal zurückkommen auf einen ganz klaren Punkt von Frau Schröder. Können wir tatsächlich in Deutschland Fachkräftemangel glaubhaft beklagen, wenn Frauen, wenn Arbeitnehmerinnen wie Frau Schröder 900 Bewerbungen schreiben müssen. Und ja, ich, wie gesagt, ich nehme an, was Frau Schröder da erlebt, ist kein Einzelfall.
Also das war sehr, sehr authentisch und man spürt es richtig, auch die Not und das, was sie umtreibt, auch emotional, was Frau Schröder sagte. Und deshalb wäre es auch wichtig, dass man in diesen Einzelfall reingeht, welchen, was sie gesucht hat, welche Ausbildung etc. sie hat. Wir können nicht auf die Kräfte, auf die Fähigkeiten von Frauen verzichten. Ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Und ich verstehe auch Frauen zum Beispiel, die die Care-Arbeit machen müssen zu Hause, das heißt auch mit Schwiegereltern, mit eigenen Eltern oder Kinder großziehen, die können einfach nicht. Und deshalb müssen wir schauen, dass klar ist, dass Frauen am Ende nicht weniger haben als Männer und dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und dazu gehört natürlich auch ein Ausbau der Infrastruktur bei den Kitas. Nur müssen wir auch Acht geben, dass die Kommunen mitkommen und wir nicht die Standards immer höher setzen für die Kitas. Es wäre schon gut, wenn wir überhaupt die versprochenen Kita-Plätze, den Rechtsanspruch, auch anbieten könnten. Aber wir müssen auch immer noch mal schauen, was sind Arbeitskräfte, was sind Facharbeitskräfte. Denn ich erlebe es so, als wirtschaftspolitische Sprecherin unserer Union, dass wirklich Betriebe mittlerweile so viele Abstriche auch an den Anforderungen machen, nur damit sie eine Stelle besetzt bekommen.
Okay, Herr Kindler.
Ich würde gerne was zur Staatsfinanzierung auch nochmal sagen. Ja. Es ist einfach auch nicht so, dass Staaten am Ende ihre Schulden alle wie Privatpersonen zurückzahlen müssen, Frau Knöckler, sondern es ist am Ende so, dass Staaten ihre Schulden bedienen müssen. Und das macht der deutsche Staat. Wir haben eine sehr gute Finanzierungssituation und wir haben den niedrigsten Schuldenstand aller G7 Industrieländer weltweit. Und viele international ist es völlig klar, was viele andere Länder jetzt massiv in zum Beispiel erneuerbare Energien, die grüne Transformation, die digitale Transformation investieren. Das sind USA, das sind China, das ist aber auch Südkorea. Viele Staaten haben deutlich flexiblere Möglichkeiten zur Verschuldung, als Deutschland es hat. Und wir wollen die Schuldenbremse auch nicht abschaffen, sondern man braucht eine Form von Begrenzung von Schulden, aber man muss sie reformieren, sodass sie Investitionen auch ermöglicht, so wie es viele andere große Industrienationen gerade machen. Und dann gibt es einfach einen globalen Wettbewerb um die Frage, wo Unternehmen angesiedelt werden, wo Investitionen jetzt in die grüne Transformation geschehen. Und deswegen finden sich auch in Deutschland kaum noch Ökonomen, die nicht eine Reform der Schuldenbremse vorschlagen. Gucken sich an, der Sachverständigenrat, wo Konservative wie progressive Ökonomen und Ökonomen sind, hat eine Reform der Schuldenbremse vorgeschlagen. Es gibt viele andere Ökonomen in Deutschland, die das machen. Und deswegen ist die Frage, warum wir nicht angesichts einer bröckelnden Infrastruktur, und das ist eben auch das Erbe von 16 Jahren CDU, also gucken, gehen Sie mal in Schulen rein, gucken Sie sich an, wie wenig Kita-Plätze wir haben, die Brücken zerfallen in Deutschland, wir haben zu wenig schnelles Internet, das ist eine Folge auch von versagenden CSU im Verkehrsministerium, die ja für digitale Infrastruktur und für Verkehrsinfrastruktur zuständig waren. Gucken sich den Zustand der Deutschen Bahn an, was da alles passiert. Also niemand kann dir bestreiten, dass wir mehr investieren müssten in Deutschland und dass wir eine zerfallende Infrastruktur haben. Und dann zu sagen, deswegen braucht man eine langfristige Finanzierungs- und Planungssicherheit für Unternehmen und für Verwaltung, diese Investitionen noch umzusetzen. Deswegen schlagen wir einen Deutschland-Investitionsfonds als Grüne vor, über eine Reform der Schuldenbremse, nicht die Abschaffung, die Reform, um eben diese notwendige Hardware unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft auch dauerhaft und sicher zu finanzieren.
Herr Kindler, da interessiert mich aber jetzt natürlich schon die Meinung von Ihrem Koalitionspartner, Herr Teutrine von der FDP. Kann es sein, dass die Liberalen da in Sachen Staatshaushalt einem völlig veralteten Finanzierungsmodell anhängen?
Nein. Es stimmt auch nicht, dass alle Ökonomen in Deutschland die Meinung von Herrn Kindler haben und fordern, dass die Schuldenbremse aufgeweicht werden muss. Ich finde, wenn es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt und die Schuldenbremse eher gestärkt wird, dann sollte man als Politiker nicht neue Umwege sich überlegen mit irgendwelchen Schuldenfonds und die da vorgeschlagen werden. Und zur Wahrheit gehört ja auch Folgendes, Herr Kindler. Sie sind ja Bundeshaushälter. Herr Kindler, Sie sind ja Bundeshaushälter. Sie müssten ja auch die Zinsbelastung im Bundeshaushalt, die ist Ihnen ja bekannt. Die Zinssituation hat sich ja auch verändert. Vor wenigen Jahren hatten wir noch 4 Milliarden Euro Zinsbelastung und Tilgung Zinsbelastung im Bundeshaushalt. Jetzt sind es 40 Milliarden, 36 Milliarden Euro mehr, die weniger für Investitionen in Kitas, in Schulen und für wichtige Investitionen zur Verfügung stehen. Jedem ist doch bewusst, dass man Schulden nicht grenzlos machen kann, sondern auch zurückzahlen muss. Und ein großes Problem ist doch gerade das Geld, was der Staat ins Schaufenster stellt, zum Teil auch gar nicht abfließt, weil die Genehmigungsverfahren zum Beispiel viel zu kompliziert sind und viel zu lange dauern. Und die Wettbewerbsfähigkeit Entbürokratisierung, hohe Steuerbelastung für Unternehmen, Fach- und Arbeitskräftemangel, das werden Sie nicht lösen, indem Sie Geld draufwerfen. Bei mir hat eine Kita auf 4-Tage-Woche umgestellt in der Betreuung, weil sie einen Personalmangel haben. Die hatten einen Personalmangel, Arbeits- und Fachkräftemangel. Ja, ja. Und deswegen mein Vorschlag, einen Vorschlag darf ich ja noch machen, ein Vorschlag noch, das hat der Bundesfinanzminister jetzt auch gesagt, verzichten wir auf unnötige Programme, zum Beispiel den Aufbau von Sozialbürokratismus mit der Kindergrundsicherung und nehmen das Geld, investieren es in die Kitas, verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit mehr Frauen auch besser ihre Arbeit organisieren können. Das ist ein ganz konkreter Vorschlag, wo unnötig Geld in 5.355 Mitarbeiter verpulvert wird für den Staat und die in der Wirtschaft und bei den Kitas und in den Schulen fehlen. Wir haben Geld im Haushalt, wir müssen es nur sinnvoller einsetzen.
Herr Dottrini, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, 11.26 Uhr und wir haben hier noch einen Hörer in der Leitung. Es ist Herr Mertens, der uns aus Pforzheim anruft. Guten Morgen, Herr Mertens.
Guten Morgen in die Runde. Ich muss mal eins sagen, wir brauchen eine Erneuerung der Wirtschaft, aber wissen Sie, was der absolute Grundstock ist? Seit 40, 50 Jahren wird sich nicht drum gekümmert von den Kultusministern aus, dass die Schulen Lehrer haben, die unsere Kinder ausbilden können. Das ist doch eine Ohrfeige an alle Politiker, dass sie da nicht zusammenstehen und dann auch die Wirtschaft. Ja?
Was genau, ja, Herr Mertens, was genau stört Sie an den Schulen?
Mich stört daran, dass kaum Lehrer vorhanden sind, ein Lehrermangel. Gucken Sie, wie viele Kinder keinen Abschluss haben und dergleichen. Da muss doch investiert werden. Das ist unser Kapital für unseren Staat. Und warum passiert da nichts? Ja? Da kann man alle Parteien angreifen. Sie machen nichts. Ja?
Gut, Herr Mertens, und wo wir das schon als Punkt so klar genannt haben, gebe ich das direkt weiter an Herrn Kindler. Was sagen Sie? Lehrermangel.
Ja, würde ich ihm voll zustimmen. Also ich glaube, wir müssen im Bildungsbereich viel mehr machen und viel mehr investieren, sowohl in Gebäude wie auch in Köpfe. Also beides, glaube ich, gehört zusammen. Und bei der Frage der Gebäude könnten wir eben deutlich irgendwie mehr investieren. Und die Frage der Finanzierung ist am Ende Ländersache, aber auch eine Frage, wie wir insgesamt natürlich den Staat besser finanzieren. Deswegen will ich darauf hinweisen, vermögensbezogene Steuern, zum Beispiel bei Erbschaften oder bei großen Vermögen für Millionäre sind am Ende Ländereinnahmen, wo man bessere Bildung auch finanzieren könnte, mehr Lehrerinnen und Lehrer auch besser und bezahlen könnte, auch mehr einstellen könnte, weil wir natürlich auch einen Fachkräftewettbewerb mit der freien Wirtschaft haben. Also das wäre ein wichtiger Punkt. Ich will aber auch nochmal zurückkommen auf die Frage, wie wir insgesamt die Staatsaufgaben finanzieren. Und am Ende ist die Wirtschaft eben auch abhängig von dem guten öffentlichen Infrastruktur, von der Hardware, die wir haben. Das ist ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil und Standortvorteil. Und auch die Frage des Bildungssystems muss auch finanziert werden. Und wir sind ein reiches Land und können das finanzieren über eine höhere Besteuerung von sehr großen Vermögen und Erbschaften, aber auch über Kredite, die jedes andere Industrieland der Welt eben aufnimmt, um seine Investitionen zu finanzieren. Aber auch die großen Sicherheitsaufgaben, die wir jetzt haben. Wir haben einen brutalen Krieg in Europa. Wladimir Putin greift die Ukraine an. Und wir müssen das besser finanzieren. Innere wie äußere Sicherheit, auch mit einem breiten Sicherheitsbegriff, der Entwicklungszusammenhalt, der humanitäre Hilfe anschließt, aber auch militärische Sicherheit. Und dass wir das sagen, das kriegen wir alles aus dem laufenden Bundeshaushalt finanziert. Das ist wirklich, da muss man die Zahlen angucken, das wird nicht funktionieren.
Und da könnten wir hier jetzt wahrscheinlich eine eigene Sendung noch einmal zur Schuldenbremse pro und contra anschließen. Wir sind auf jeden Fall hier jetzt am Ende dieser Ausgabe von Kontrovers und ich danke ganz herzlich Julia Klöckner von der CDU, Jens Treutrine von der FDP und Sven-Christian Kindler, gerade gehört von Bündnis 90 Die Grünen. Danke, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an allen, die uns E-Mails geschrieben haben, die angerufen haben. Mein Name ist Tobias Armbrüster. Machen Sie es gut. Bis bald.